19. Dezember 25. Mein Name ist Arye Sharus Shalikar und ich berichte aus Israel. Wir befinden uns nach wie vor in turbulenten Zeiten. Turbulente Zeiten, die nicht zu Ende gehen wollen und vielleicht auch nie zu Ende gehen werden. In Deutschland werden Weihnachtsmärkte geschlossen wegen Terroralarm. In Australien, und zwar am Bondi Beach, ballern Terroristen wild um sich und ermorden 15 Juden. Und im Nahen Osten setzt sich Israel täglich und nächtlich ein, und das nonstop, gegen den Wiederaufbau der iranischen Terrorachse, nördlich von Israel, südlich von Israel und östlich von Israel. Wenn ich östlich von Israel meine, können wir in Judäa und Samaria beginnen, über Jordanien, über Irak bis hin zur Hauptstadt des Irans, Teheran. Wenn ich südlich von Israel sage, können wir im Gazastreifen beginnen und bis nach Jemen blicken. Und wenn wir nördlich von Israel sagen, meine ich damit in erster Linie die Hisbollah im Libanon und darüber hinaus natürlich der Blick nach Syrien, der Blick in die Türkei, der Blick auch darüber hinaus. Am Ende ist es ein und dieselbe Gefahr, die uns gegenübersteht, ob mit Blick nach Australien oder in den Nahen Osten oder zu euren lokalen Weihnachtsmärkten, ob in Deutschland, der Schweiz oder Österreich. Die Gefahr lautet radikaler Islamofaschismus oder Dschihadismus oder Islamismus, wie auch immer ihr es nennen mögt, es ist diese eine Gefahr, die unser aller Freiheit einschränkt und bedroht. Leider wollen das viele Menschen nicht sehen, nicht akzeptieren und schon gar nicht bekämpfen. Und das ist Teil des Problems. Wir befinden uns in einer Realität, wo viele Menschen dieses zentrale Problem für freie westliche Gesellschaften nicht beim Namen nennen wollen, obwohl es eine Gefahr für uns alle darstellt. Für Juden, für Christen, für moderate Muslime, für Andersgläubige, für all diejenigen, die nicht islamofaschistisch unterwegs sind. Und zu diesem Thema möchte ich euch zwei Artikel vorlesen, die heute erschienen sind. Einmal in der Welt, und zwar von Sinisha Toroman. Sinisha ist der Vorsitzende der internationalen deutsch-amerikanisch-israelischen Gesellschaft The Club. Und er hat in der Welt unter dem folgenden Titel: Deutschland will moralische Großmacht sein, ist aber sicherheitspolitisch ein Zwerg, die folgenden Zeilen als Kommentar geschrieben. Auf deutschen Straßen wird gegen Israel gehetzt und der Staat hält sich zurück. Den Preis dafür zahlen die jüdischen Bürger. Ein Land, das sie nicht schützt, schützt am Ende gar nichts mehr. In diesem Jahr haben sich Bilder aus Berlin, Essen und Düsseldorf in das Gedächtnis vieler Bürger eingebrannt. Auf deutschen Straßen marschierten Demonstranten, die Kalifat-Fantasien beschworen, die Scharia herbeiwünschten und dabei Parolen brüllten, die sich direkt aus den Handbüchern islamistischer Gruppen speisten. Und der Staat? Er duckte sich weg, als sei er nur Zaungast eines Experiments. Man sah Polizisten, die, den Vorgaben ihrer Vorgesetzten und der Politik folgend, lieber die Straßenseite wechselten, als Plakate zu entfernen, die offen gegen Juden hetzten und die Einführung der Scharia in Deutschland propagierten. Man hörte Innenpolitiker, die in Talkshows erklärten, man müsse in Anführungsstrichen, sensibel vorgehen, um, in Anführungsstrichen, keine Gruppendynamik zu verstärken. Als hätten Extremisten je auf eine sensible Ansprache reagiert. Deutschland ist zu einem Land geworden, das seine eigenen Regeln für optional hält. Es lässt Demonstrationen laufen, die offen gegen die freiheitliche Ordnung in Deutschland agitieren. Es lässt radikale Vereine zu, die überall sonst längst verboten wären. Es lässt Abschiebungen aus formalen Fehlern scheitern. Jüdische Bürger in Deutschland wissen dagegen längst, was Sache ist. Sie treten den Rückzug an und sie tun es leise, denn sie wissen, der Staat hört zwar zu, aber er handelt nicht. Wer heute jüdisch ist, lebt anders als vor 10 Jahren. Die Mutter aus Berlin, die ihrem Sohn verbietet, auf dem Schulweg die Kippa zu tragen, nicht weil sie ängstlich ist, sondern weil sie realistisch ist. Der Unternehmer aus Köln, der seine Öffnungszeiten nach politischen Demonstrationen richtet, nicht, weil er hysterisch ist, sondern weil er Erfahrungen gemacht hat. Die Rabbinerin aus Frankfurt, die sagt, ihre Gemeinde plane inzwischen wie ein Krisenstab, nicht aus Paranoia, sondern aus Notwendigkeit. Die Frage ist nicht mehr, ob jüdisches Leben bedroht ist. Die Frage ist, ob Deutschland noch in der Lage ist, es zu schützen. Es ist bemerkenswert, wie konsequent die politische Klasse an der eigenen Realitätsverweigerung festhält. Man spricht von Herausforderungen, wo längst Konfliktlinien verlaufen. Man spricht von kulturellen Sensibilitäten, wo sich radikale Weltbilder etablieren. Man spricht von Dialog, wo eigentlich der Rechtsstaat gefragt wäre. Und während man redet, verschwindet jüdisches Leben Stück für Stück aus der Öffentlichkeit. Ein Staat, der Plakate toleriert, auf denen die Einführung der Scharia gefordert wird, hat kein Problem mit Meinungsfreiheit. Er hat ein Problem mit Selbstachtung. Die freiheitliche, demokratische Grundordnung ist kein Feenstaub, der sich selbst verteidigt. Sie ist eine Kampfansage an alle, die sie angreifen. Aber kämpfen muss man schon selbst. Deutschland kämpft aber nicht, es verwaltet. Deutschland moderiert, es prüft und evaluiert. Und während die Politik evaluiert, müssen jüdische Eltern überlegen, welchen Weg ihre Kinder zur Schule nehmen. Wer in Deutschland leben will, muss nach den Regeln dieses Landes leben. Wer diese Regeln bekämpft, muss spüren, dass der Staat sie durchsetzt. Wenn Ausländer Straftaten begehen, müssen sie ausgewiesen werden. Und wer jüdisches Leben bedroht, muss die Reaktion des Staates erleben. Deutschland kann nicht gleichzeitig ein moralisches Großprojekt und ein sicherheitspolitischer Zwerg sein. Es muss sich entscheiden, denn eines steht fest: Ein Staat, der jüdisches Leben nicht schützt, schützt am Ende gar nichts mehr. Und genau in diese Richtung steuert Deutschland gerade. Diesen Artikel könnt ihr offen, frei bei Welt Online lesen. Heute erschienen und ein weiterer spannender Artikel ist heute wo sonst als in der jüdischen Allgemein erschienen. Und zwar von Lior Engländer, ein Kulturmanager. Seine Großeltern überlebten den Holocaust in Polen. Er lebt und arbeitet in München und Berlin, ist Mitglied des Kuratoriums der Margot Friedländer Stiftung. Der Artikel trägt den Titel Chanukka und wenig Hoffnung. Und ich denke, dieser Artikel passt sehr gut, auch jetzt gerade zu den Tagen des Lichterfestes. Chanukka ist kein biblischer Feiertag, er ist historisch begründet. Das Chanukka-Fest erinnert daran, wie König Antiochos IV. Im 2. Jahrhundert vor Christus versuchte, das Judentum in Judäa zu unterdrücken und auszulöschen. Er verbot jüdische religiöse Praktiken und entweihte den Tempel in Jerusalem. Doch jüdische Gruppen unter der Führung der Makkabäer wehrten sich gegen die Fremdherrschaft. Ihr Aufstand war erfolgreich. Die Juden eroberten ihre Heimat zurück, und weihten im Jahr 164 vor Christus ihr Heiligtum, den Tempel in Jerusalem, erneut ein. Seit über 2 Jahrtausenden erinnern Juden sich an dieses Ereignis, ein Freudenfest. Chanukka markiert einen frühen, historisch belegten Moment jüdischer Selbstbehauptung gegen Verfolgung, religiöse Auslöschung und Fremdbestimmung. Man sollte sich zwischen all den Riten und Traditionen während des Chanukka-Festes daran erinnern, dass dieses 2000 Jahre alte und heute religiös geprägte Fest einmal so zeitgenössisch war wie etwa der Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz, der Yom HaShoah und der Yom HaAtzmaut, der Feiertag zur Erinnerung an die Gründung des Staates Israel oder wie das Gedenken an die Opfer des Massaker des 7. Oktober 23. So wie Juden Chanukka feiern, werden sie auch diese Erinnerungstage in 2000 Jahren noch begehen, wenn die heutigen Antisemiten sie nicht gänzlich daran hindern. Die Chanukka-Geschichte zeugt davon, dass eben schon vor 2000 Jahren versucht wurde, Juden dauerhaft aus ihrer Heimat zu vertreiben und das Judentum auszulöschen. Von da an wiederholte sich dieses Muster, geografisch zwar verschieden, strukturell aber immer gleich. Im Jahr 70 nach Christus in Judäa, die Zerstörung Jerusalems durch das Römische Reich, 135 nach Christi, die Niederschlagung des Bar Kochba-Aufstands und die systematische Vertreibung der Juden aus ihrer historischen Heimat, der Beginn der Diaspora. Es folgten in Spanien nach einer Blütezeit unter muslimischer Herrschaft Pogrome, Zwangstaufen und schließlich die Vertreibung aller Juden durch das Alhambra-Etikett im Jahr 1492. Danach in Mittel- und Osteuropa, Pogrome im Mittelalter, Massaker während der Kreuzzüge, Entrechtungen in Ghettos, Pogromwellen im Zarenreich des 19. Jahrhunderts und schließlich von Deutschland ausgehend im 20. Jahrhundert die industrielle Vernichtung von 6 Millionen europäischen Juden. Überall und stets das gleiche Muster. Duldung auf Zeit, dann Ausgrenzung, dann Gewalt, dann Vertreibung und schließlich Mord. All diese Gewaltexzesse und moralischen Gesellschaftsbrüche geschahen nie zufällig, nie spontan. Sie folgten immer einer ideologischen Vorbereitung, begleitet und angeblich gerechtfertigt durch Verschwörungsnarrative. Zunächst religiös begründet, Juden galten als Feinde des Christentums. Sie wurden deshalb dämonisiert und verfolgt. Später waren es kulturelle Vorwände. Auch in unserer Zeit sind es wieder Lügen und Gerüchte über Juden, die Juden gefährden und töten. Behauptungen wie, Juden würden einen Genozid an den Palästinenser betreiben, Juden ließen absichtlich Kinder in Gaza verhungern, Juden seien böse, weiße Kolonialisierer, Juden betreiben einen Apartheidstaat oder Juden stellten eine Bedrohung für den Weltfrieden dar, folgen derselben Logik der Dämonisierung wie in früheren Jahrhunderten. Es sind zeitgenössische Varianten eines alten antisemitischen Musters. Die Kanäle und Mittel, über die diese Lügen und die Gewaltaufrufe gegen Juden vorbereitet werden, unterscheiden sich kaum von früher. Was einst von Kanzeln, Pamphletten oder Hetzschriften ausging, findet sich auch heute in Moscheen und Kirchen, in Nachrichtensendungen und vor allem in den Dynamiken sozialer Medien wieder. Doch was sich früher lokal ereignet, Vertreibungen von einem Land in das andere, lokale Pogrome, das vollzieht sich heute unter den Bedingungen globaler Vernetzung zunehmend zeitgleich und überall. Antisemitismus ist nicht mehr regional begrenzt. Juden, sobald sie als solche erkennbar sind, werden fast überall auf der Welt zum Ziel von Bedrohung, Ausgrenzung, Gewalt und Mord. Gleichzeitig gelingt es immer weniger Staaten und vor allem den Gesellschaften, denn auf sie kommt es an, jüdisches Leben wirksam zu schützen. Selbst Israel, das müssen wir uns seit dem 7. Oktober 23 schmerzhaft eingestehen, ist daran gescheitert. Dabei wurde der jüdische Staat mit eben jenem Anspruch gegründet, Juden Schutz vor Tod und Verfolgung zu bieten und ihnen erstmals seit ihrer römischen Vertreibung aus Judäa die Möglichkeit zu geben, jüdisches Leben aus eigener Kraft zu verteidigen. Darum sollte jedem Einzelnen, der sich für den Schutz jüdischen Lebens einsetzt, der Schutz und die Verteidigungsfähigkeit des jüdischen Staates mindestens genauso wichtig sein wie der Kampf gegen den Judenhass selbst. Dass selbst dieser Anspruch heute unter Druck steht, unterstreicht die historische Tragweite der gegenwärtigen Situation. Viele Juden beginnen oder sollten beginnen, sich erneut darauf einzustellen, wandern zu müssen, fliehen zu müssen, jederzeit bereit sein zu müssen, ihre Koffer zu packen, um dort Schutz zu suchen, wo man ihnen wohlgesonnen ist, um gesellschaftliche und politische Protektorate zu finden, die ihnen ihr Überleben sichern. Chanukka ist deshalb kein harmloses Lichterfest. Ja, der Fokus lag für Juden dabei immer auf Freude und Hoffnung und vor allem auch in den schlimmsten Tagen ihrer Geschichte auf Zuversicht. Dies alles stand und steht aber vor der unheilvollen Kontinuität von Vertreibung und Rückkehr, von Zerstörung und Wiederaufbau, von Verlust und Selbstbehauptung, einer Kontinuität, die offensichtlich auch heute nicht beendet ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch hier, die ihr mir hier fleißig zuhört, einige von euch seit Beginn meines Podcasts, und zwar vor über 2 Jahren. Ich weiß nicht, wie viele von euch mich wirklich kennen, wirklich eingetaucht sind in meine eigene persönliche Realität, die Realität von Arye Charus Shalikar, der in Deutschland geboren wurde 1977 als Sohn persisch-jüdischer Eltern, der aber mit dem Judentum nichts am Hut hatte. Meine Eltern haben mir das Judentum nicht beigebracht. Sie haben mich nicht jüdisch erzogen. Bis zu meinem 13. Lebensjahr hatte ich keine Ahnung, was es bedeutet, Jude zu sein. Ich hatte keine Ahnung, was ich mir antue, wenn ich sage, dass meine Eltern Juden sind. Ich habe nicht gewusst, dass an jenem Tag, wenn ich mich oute als Jude, sich mein Leben auf den Kopf stellen wird. Das geschah zu meinem 13. Lebensjahr im Jahr 1990. Und seit 1990 erlebe ich als Jude, auch obwohl ich säkular bin, eigentlich mit dem Judentum sehr wenig zu tun habe. Was ich damit meine ist, ich gehe nicht in die Synagoge beten, ich bin auch nicht Teil von irgendeiner jüdischen Community, war ich auch nicht in Berlin. Ich sage jetzt mal so, der Schabbat und jüdische Feiertage sind nett, hat Kultur, Tradition, ist jetzt aber nicht das Allerwichtigste in meinem Leben. Das heißt, ich bin irgendwo oft immer noch wie damals der 12-13-Jährige, der zwar Jude ist, der aber mit dem Judentum sehr wenig Tag ein, Tag aus zu tun hat. Ja, ich lebe in Israel seit 24 Jahren und ich lebe in Israel in erster Linie, weil ich mich damals in Berlin nicht mehr wohlgefühlt habe, weil ich mich als Jude nicht mehr zu Hause gefühlt habe, weil ich es satt hatte, immer wieder angefeindet zu werden, immer wieder mir Judenwitze anhören zu müssen und immer wieder auch mich als Jude rechtfertigen zu müssen. Ich habe mich auf die Suche begangen damals im Jahr 2000, 2001, nach einer neuen Heimat. Diese neue Heimat habe ich in Israel gefunden. In erster Linie, weil ich mich hier als Jude frei fühlen kann. Weil hier auch meine Kinder als Juden sich frei fühlen können. Sie müssen niemanden irgendwie erklären, was es bedeutet, dass sie Juden sind. Und sie müssen sich auch von niemandem rechtfertigen, dass sie Juden sind in ihrer eigenen jüdischen Heimat. Und dass ich am 7. Oktober reaktiviert wurde als Sprecher der Armee und ganz tief bzw. ganz vorne teilweise mit an der Front war, nicht als Kampfsoldat, sondern als Sprecher und sehr vieles gesehen, gerochen und gespürt habe. Im Süden, im Norden, im Zentrum dieses Landes. Und meine Emotionen, Gefühle, mein Wissen, meine Gedanken, eigentlich mein ganzes Herz in mein neues Buch Überlebenskampf eingepackt habe, ist auch irgendwo ähnlich wie mein erstes Buch Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude. Denn damals habe ich mit meiner Autobiografie, die 2010 erschienen ist, habe ich den Versuch unternommen, mein Berlin-Trauma zu beenden, einen Schlussstrich zu ziehen hinter meiner Vergangenheit in Berlin. Und das habe ich getan, indem ich meinen Schmerz aufgeschrieben habe, auf Papier und es veröffentlicht habe, es hinausgetragen habe, für jeden klar erkennbar, lesbar und hoffentlich auch nachvollziehbar. Und genau dasselbe habe ich im Endeffekt jetzt getan mit meinem neuen Buch Überlebenskampf, Kriegstagebuch aus Nahost. Einige von euch haben es schon bestellt, einige von euch haben es schon gelesen, sogar bewertet und nicht wenige haben mir auch Mails geschrieben und mir Danke für dieses neue Buch von mir, mir ein Danke geschickt, was mich natürlich glücklich macht. Denn auch mein neues Buch Überlebenskampf ist am Ende eine Art Traumabewältigung, eine Art Versuch, einen Schlussstrich zu ziehen hinter den letzten 2 Jahren, seit dem Massaker, seit Kriegsausbruch, der Versuch, diese letzten 2 Jahre zu verarbeiten. Und das tue ich, wie ihr jetzt verstanden habt, in erster Linie, indem ich mir meinen Schmerz von der Seele schreibe, auf Papier bzw. in den PC und dann in die Welt hinaustrage in Form eines Buches. Mit meinem Buch habe ich somit die letzten 2 Jahre abgeschlossen. Ich will nicht mehr nach hinten gucken. Ich möchte nach vorne gucken. Und mein Blick geht Richtung 2026. Wir, liebe Zürerinnen und Zürer, wir werden uns wieder hören, hoffe ich, wenn ihr Lust habt, wenn ihr euch die Zeit nehmen möchtet, 1 bis 2-mal, vielleicht auch hin und wieder 3-mal die Woche bei mir einzuschalten, ab Mitte Januar 2026, dann tut das. Bis dahin wünsche ich euch allen weiterhin Chanukka Sameach, frohe Weihnachten und natürlich einen äußerst guten Rutsch ins neue Jahr. Ins neue Jahr 2026. Möge es ein besseres, ein friedlicheres, ein freiheitlicheres Jahr werden als 2025, 2024 und 2023. Macht es gut!